Bestandteil unseres Lebens ist der Geist, also wie wir denken, was wir uns vorstellen, was wir uns ausmalen. Und Geist ist ja auch in Armut. Viele Menschen denken, Armut, das ist das Leben, weil sie doch katholisch sind. Weil bei den Katholiken ist Armut was ganz Großes, was ganz Heiliges sogar. Die ganzen großen Heiligen, das waren arme Leute. Nein, Gott hat uns reich gesegnet, du hast die Fülle, hast alles, was du brauchst. Der Geist der Armut ist ein Geist der Täuschung. Alles begann im Garten Eden, da war Hülle und Fülle, da war das Paradies. Halleluja. Satan hat die Menschen belogen, betrogen, getäuscht, ihnen leere Versprechungen gemacht, sie reingelegt. Und das ist bis heute Tradition. Du wirst eingeredet, dass du arm bist, du bist nichts, du bist gar nichts. Und dann man lehnt dich ab. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, kannst nachlesen, das ist die große Versuchung des Menschen gewesen. Die Schlange aber war listiger als jedes andere Tier auf dem Felde, den der Herr gemacht hatte. Listiger und schlauer. Und plötzlich hat er die Schlange gesprochen. Stell dir mal vor, dein Kater spricht plötzlich mit dir. Oder dein Hund oder was weiß ich, dein Kanarienvogel spricht mit dir. Sowas ist ja öfters in der Bibel passiert. Und da sprach die Schlange zur Frau, ja, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht von jedem Baum essen im Garten. Ihr sollt, ja, diese zwei Bäume auslassen. Und die Frau sprach zu der Schlange, ja, wir dürfen von den Früchten der Bäume des Gartens essen, aber von der Frucht des Baumes, der mittendrin im Garten ist, hat Gott gesprochen, davon sollt ihr nicht essen, noch sollt ihr diesen Baum berühren, die Früchte berühren. Bedenke, sie waren in den Garten Eden gesetzt, um die Bäume zu pflegen. Auch diesen Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet gewiss nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgehen werden. Und ihr werdet sein wie die Götter, dass ihr Gut und Böse erkennen könnt. Und als die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, und dessen war es angenehm, sah sogar noch gut aus, hat sie sich gedacht, komm, dann nehme ich was, probiere ich, das kann ja nicht schaden. Ja. Und sie hat davon gegessen und gab sogar ihren Mann Adam. Der Irrtum begann mit Eva, als sie anfing, auf die Stimme der Schlange zu hören, was das Tier sagt, ja, und ein Gespräch mit dieser Schlange führt. Und sie tat nichts anderes, als sie die Frage beantwortete, ja, sollte Gott gesagt haben, dass sie davon nicht essen können? Und die Schlange sagte ihr einfach, hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht von jedem Baum des Gartens essen sollst? Hat Gott wirklich gesagt? Und siehst du, wie die Dinge verdreht wurden? Ja, plötzlich wird es in Frage gestellt, der Satz umgebaut und dann klingt es ganz anders. Und jeder Baum war nicht die Frage. Es war ein einziger Baum, vom Baum der Erkenntnis und vom Gut und Böse und vom Baum des Lebens sollten sie nicht essen. Das war der Trick Satans. Das war der Trick Satans. Des Feindes bestand darin, Eva dazu zu bringen, eine Frage über Gottes Wort zu stellen. Hat Gott gesagt? Ist es wirklich wahr, was Gott gesagt hat? Auch hier in der Bibel. Ist das wirklich wahr, was hier geschrieben steht? Was Gott gesagt hat, hat er wirklich das so gemeint? Oder vielleicht ist es ganz anders gemeint? Ja. Und die Eva hat hier den Köder geschluckt. Natürlich können wir von den Bäumen des Gartens essen, antwortete sie. Freilich können wir. Das wird uns nicht schaden. Aber es ist uns verboten, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Eva übertreibt es. Und außerdem können und dürfen wir nicht einmal berühren und anfassen die Frucht des Baumes. Das hat Gott nicht gesagt. Denn die mussten den Garten bearbeiten. Da gehörten auch die Bäume, die beiden Bäume, Lieblingsbäume Gottes. Wenn wir diesen Baum auch nur berühren, werden wir sterben, hat sie erzählt. Ja, erzähl doch nicht, was nicht in der Bibel steht. Und so viele Leute quatschen blödes Zeug, auch biblisch, christlich, was weiß ich. Und ist nicht gar nicht wahr. Das hat Gott nie und nimmer gesagt. Sag nicht, was Gott nicht gesagt hat. Übertreib nicht. Ja, Übertreibung ist auch eine Sünde. Ja, manche überspannen es. Ich denke nur an Ananias und Sapphira. Da kommt Ananias und Sapphira rein und Petrus fragt, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Ja, sogar übertrieben. Ja, Übertreibung ist auch eine Sünde. Auch wenn wir im Geistlichen übertreiben, egal. Auch mit der Auslegung der Bibel, auch mit, was auch immer ist, mit der Auslegung der Bibel. Tatsächlich, es war ihre Verantwortung, den Baum zu pflegen. Sie durften nur einfach nicht von diesen Früchten essen. Mir nicht und nicht, mich nicht weniger. Und das war dem Herrn vorbehalten. Und so fügte Eva immer was hinzu, was Gott nicht gesagt hatte. Es ist gefährlich. Deshalb steht an den letzten Seiten der Bibel in der Offenbarung, was sie dazufügt oder was sie wegnimmt. Da wird Gott den Segen oder den Fluch dazufügen oder dazu wegnehmen. Deshalb dieses Hinzufügen zur Bibel ist ganz verkehrt. Zu der Stimme Gottes, was Gott nicht gesagt hat, lass es bleiben und mach keinen Zirkus darüber. Füge nicht dazu. Und was sie hinzufügte, das war Angst motiviert. Und Angst motiviert, ja, wir werden sterben, sogar wenn wir die Frucht von diesem Baum berühren. Ihre Antwort war nicht außerbiblisch, sondern nicht biblisch. Nicht biblisch. Es war nicht etwas, das Gott Adam in seinem Gebot vermittelt oder auch nur vorgeschlagen hat. Nein, es war nicht biblisch. Es ist interessant, sowohl in 1. Mose 2,17 als auch in 1. Mose 3, Vers 3 im hebräischen Text ist zu lesen, als Gott Adam davor warnte, vom Baum der Erkenntnis zu essen, sagte er, der wird euch Tod bringen und du wirst sterblich, nicht, dass du gleich stirbst und tot umfällst, ihr werdet sterblich, was das auch immer ist. Was Eva sagte, das war ganz was anderes, ihr werdet sterblich. Adam hat noch fast 1000 Jahre gelebt, ja, bis er starb. An dem Tag, an dem wir von diesem Baum essen, wird Gott uns töten, hat die Eva erzählt. Das ist überhaupt nicht das, was der Herr gesagt hat. Deshalb rede das, was Gott gesagt hat und nicht, was du denkst oder was die Pastoren denken oder was sie auslegen, was die Kirche auslegt. Verstehst? Todsünde. Es gibt keine Todsünde in der Bibel. Auch wenn manche so auslegen, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Ja, Todsünde. Alle Sünden werden vergeben. Und Jesus Christus vergibt uns alle Sünden, reinigt uns von aller Untugend. Gott sagte nicht, dass er nicht eine Art Fluch über ihn stand und so weiter. Nein, er wartete nur, ob die Menschen gehorchen oder nicht gehorchen. Und deshalb war der Baum der Erkenntnis dazu da, dass sie geprüft werden. Eva warnte nur, das und das zu tun. Er wurde gewarnt, einfach nur, ob sie mich lieben oder nicht lieben, wollte Gott sehen. Und das war das der Grund. Der Mensch hat freien Willen. Er kann machen, was er will. Ja, hat freie Entscheidung, nicht zu essen oder zu essen. Gott gab uns Menschen freien Willen. Und wir legen es aus. Wir verkörpern Todsünde. Und dann muss der Papst vielleicht kommen und die Menschen entsündigen. Der Papst kann nicht die Menschen entsündigen, nur einer kann die Menschen entsündigen, das ist Jesus Christus, Halleluja. Er ist gekommen und er nahm die Sünden von den Menschen weg. Wir wollen nur das tun, was er uns offenbart und nicht eigenmächtig handeln. Es gibt uns Weisheit und Erkenntnis, ja, das kann ich und das kann ich nicht. Und ich bin verantwortlich für mein Leben, nicht jemand anders. Kein Übergott, kein Untergott und kein Teufel, niemand kann. Papst, kein Bischof, kein Pastor. Ich bin selbst für mein Leben verantwortlich. Und Gott gibt uns Rat und Weisheit und Erkenntnis. Ja, er sagt uns, wann wir was tun sollen. Ich habe diese Woche über die Salbung gesprochen. Und es ist so wichtig, dass du die Salbung hast, dass du nicht gelehrt wirst von irgendjemand und dass man dir einredet, Fegefeuer, Todsünde oder weiß der Teufel noch was. Ja, du musst dich nicht fürchten. Ihr werdet sterblich sein. Ja, und das werden wir. Und da sind wir jetzt inzwischen geworden. Wir müssen alle sterblich sterben. Wir müssen alle diese Welt verlassen, auf demselben Weg. Ja, und wir müssen aus dieser Welt gehen. Jesus wäre für uns der Baum des Lebens geworden, wenn wir ein bisschen gewartet hätten. Aber der Mensch konnte nicht warten. Und das ist das große Problem bei Menschen. Er kann nicht warten. Ja, er ist sterblich geworden. Egal, wie alt er wird, auch wenn er fast 1000 Jahre alt wird, Methusalem. Ja, wir werden alt, aber wir müssen früher oder später diese Welt verlassen. An diesem Gebot, was Gott sagt, ihr sollt nicht essen, wollte nur Gott sehen, gehorcht der Mensch oder gehorcht er nicht. Er wollte nur unser Gehorsam prüfen. Unsere Seligkeit, unser Glück und Segen und Fortschritt hängt von unserem Gehorsam ab. Ob wir das tun, was wir wissen, oder ob wir das nicht tun. Der normale Mensch weiß nicht, was gut und böse ist. Er hat keine Ahnung. Für ihn ist alles gut, was er für richtig hält. Ja, aber es muss uns offenbart werden, was ist gut und was ist nicht gut. Und dazu brauchen wir die Salbung. Hört das Thema von gestern an, die Salbung. Wie wichtig die Salbung ist, Wenn du die Salbung nicht hast, funktioniert dein ganzes geistliches Leben nicht. Es muss uns alles offenbart werden oder offenbart werden. Wir brauchen die Salbung, ja, wir brauchen die Salbung für jede Handlung. Ich brauche die Salbung zum Predigen und du brauchst die Salbung zum Hören. Nur nebenbei, erst die Salbung und die Offenbarung bringt uns weiter, dem Ziel näher. Die Salbung. Die zwei Bäume sind da. Jesus und der Heilige Geist sind für mich diese zwei Bäume, was ich jetzt auslege. Darum hätte der Mensch warten sollen, bis Jesus gekommen ist und der Heilige Geist ausgegossen wird. Wartet in Jerusalem, hat der Herr gesagt zu seinen Jüngern, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und es gibt keinen Ersatz für die Salbung. Aber Evas Fantasie ging durch, lief amok. Ja, und sie ließ laufen und sie erzählt der Schlange Märchen. Sie interpretierte das, was Gott gesagt hatte, aus Angst. Ja, wenn wir es jetzt berühren und dann lesen wir weiter, dieser Baum, diese Frucht ist gut anzusehen, sieht schön aus, lecker, verführerisch. Wir dürfen sie nicht einmal berühren. Das hat Gott nicht gesagt. Das hat Gott nicht gesagt. Schon ihre Worte stellen die Liebe Gottes in Frage. Schon ihre Worte. Und das ist der Punkt, an dem so viele Leute durcheinander kommen, wenn sie die Liebe Gottes in Frage stellen. Sie versuchen für Gott zu denken, sich vorzustellen, dass er etwas gesagt hat, das er nicht gesagt hat. Durch Evas Ergänzung zu dem, was Gott angeblich gesagt hätte, da öffnete sie die Tür für die Angst. Ach, selbst wenn wir berühren, wir würden sterben. Sie war offen, sowohl für die Irrtümer, wie auch für die Täuschungen der Schlange, des Satans, des Teufels. Die Schlange antwortete Eva, tatsächlich, wenn ihr das macht, so werdet ihr sein wie Gott. Und da hat sie Angst bekommen. Sie wollte nicht so sein wie Gott. Sie wollte Mensch sein. Der Tod wird nicht beginnen, wenn du den Baum anguckst oder berührst oder Laub entfernst von diesem Baum. Du wirst sterblich, wenn du davon isst, was Gott gesagt hat, du sollst nicht davon essen. Er, Satan, widersprach absichtlich dem, was Gott gesagt hatte und begann dann mit der gleichen Art, Gottes Wort in Zweifel zu ziehen, zu bezweifeln, sollte Gott gesagt haben. Gottes Integrität wurde in Frage gestellt. Gott versucht, dich davon abzuhalten, die Erkenntnis von Gut und Böse zu empfangen, weil es dazu bringen würde, genauso zu sein wie er. Wir werden es nie und nimmer schaffen, so zu werden wie Gott. Ich werde morgen über die Allgegenwart, Allwissenheit Gottes sprechen. Gott ist überall gegenwärtig. Ja? Und das muss man erleben und erfahren. Adam und Eva waren bereits wie er. Ja? Gott hat mit ihnen sich unterhalten im Garten Eden. Am Abend, als die Kühle da war, ging Gott im Garten Eden spazieren, in diesem großen Park, und hat mit Adam gesprochen. Sie waren Geisteswesen, Adam und Eva, die dazu bestimmt waren, sowohl in der natürlichen als auch in der geistigen Welt übernatürlich zu leben und die göttliche Weisheit zu haben. Adam hat die göttliche Weisheit gehabt. Er gab den Tieren die Namen und diese Namen sind bis heute in unserer Sprache noch erhalten. Die Schlange, der Satan, verleumdete Gottes Herz und Gottes Absicht noch viel mehr, verdunkelte das alles. Ja, er sagte Eva, dass sie und Adam in Wirklichkeit nur natürliche irdische Wesen sind, ja, die keinen Zugang zu dem Himmel haben. Sie haben keine Gemeinschaft mit Gott, aber sie haben mit Gott geredet. Jeden Abend, wenn es kühl war, hat Gott mit Adam und Eva geredet. Und jetzt sagt hier, Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr von diesem Baum essen werdet, werdet Erkenntnis haben von Gut und Böse und eure Augen werden geöffnet. Und ihr werdet den Geist der Weisheit und den Geist des Verständnisses besitzen. Und du wirst genau wie Gott sein. Nein, das waren sie schon vorher. Sie waren das Ebenbild Gottes geschaffen. Und du wirst übernatürliches Wissen und Gut und Böse besitzen. Aber du musst nicht so lang warten. Du musst nur dich da drin bewähren im Garten Eden. Das war eine glatte Lüge, was der Teufel den beiden Menschen erzählte. Es war eine Täuschung. Ja. Erster Klasse. Und Eva hat sich dem geöffnet. Ja, wirklich, ist es so? Und weil sie ihre eigene Fantasie erlaubte, Gottes Motive zu erwägen und zu hinterfragen, hat sie einfach gegriffen, reingebissen und runtergeschluckt. Und die Eva war von der Frucht, dass sie aß, ja, plötzlich in einer Vorstellung, einer Fantasie. Vielleicht war es ein Baum, wo Opium oder irgendwas Giftiges hatte, was plötzlich ihre Fantasie beflügelte. Und dann hat sie gleich auch ihrem Mann gegeben, der soll auch essen und er wird sich auch so gut fühlen wie sie. Ja. Was du dir selbst dir vorsagst, das glaubst du am Schluss und denkst. Deshalb sag dir nichts vor, es sei denn, Gott hat es dir offenbart. Ja. Und das, was Gott dir offenbart hat, das Kairos und dieses Kronos in deinem Leben und dieses Rema, das bestimmt dein Leben. Ja, sie glaubte der Lüge. Und sie haben sich erniedrigt. Sie haben gegriffen und gegessen. Der Geist der Täuschung ist der Geist der Armut. Mach dich immer niedriger. Zieh dich wieder runter auf dem Boden. Weg von der Wirklichkeit. Es stellt immer wieder Gottes Motive in Frage. Sollte Gott gesagt haben, ist das für mich erlaubt? Kann ich das auch? Und es verändert uns, bringt uns von unserer Entwicklung ab. Gott hat einen bestimmten Plan für unser Leben, etwas ganz Besonderes vorgesehen. Er möchte, dass wir ihm gleich sind, und zwar auf allen Ebenen. Aber der Geist der Täuschung hat ein Ziel, einfach will uns was stehlen, uns töten, uns verblenden, uns zu Fall bringen, wie bei Adam und Eva. Der Geist der Täuschung will unsere Entwicklung stören, dass wir unsere Träume, unsere Vision, Gottes Plan nicht verwirklichen und entwickeln. Ja, Gott hat Großes mit uns vorgehabt. Was glaubst du, was da geworden wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte und gewartet hätte, bis Jesus kommt, bis der Heilige Geist da ist? Der Geist der Täuschung hat das Ziel, uns daran zu hindern, dass wir Gott nicht gehören, nicht gehorchen und auf ihn hören, dass wir seine Worte missverstehen, diskutieren nicht mit dem Teufel, mit dem Bösen, mit dem Negativen, diskutieren nicht. Und in dem Augenblick, wo du dich auf den Teufel einlässt, wirst du Gottes Wort missverstehen, wirst falsch auslegen und ausleben und versuche nicht Abkürzungen zu suchen. Der Teufel will uns ganz schnell eine Abkürzung zeigen und damit wir ganz schnell befriedigt sind, Halleluja, ein Griff, essen und schon bin ich verwandelt, ja, plötzlich strahlig. Gott arbeitet planmäßig, systematisch. Er hat einen Fahrplan für unser Leben. Er kommt immer pünktlich, wie angekündigt, im richtigen Augenblick, just in time, wenn es nötig ist, wenn wir soweit sind. Wenn der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist, und solange der Schüler nicht reif ist, wird der Lehrer nicht kommen. Er wird nicht in den Kindergarten gehen und dir das ABC beibringen. Das wird er nicht machen. Er erzählt dir Lügen, ja, und du verkraftest du nicht. Gott macht keine Fehler. Psalm 105, Vers 17, da lese ich, oder ab Vers 17 lese ich, er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef, der als Knecht verkauft wurde, dessen Füße mit Fesseln verletzten und so weiter. Er wurde in Eisen gelegt, bis sein Wort kam und das Wort des Herrn prüfte oder sich bewährte in seinem Leben. In einem Brief an die Gemeinde in Laodicea schreibt Johannes, oder lässt Jesus den Johannes schreiben, Offenbarung Kapitel 3, Vers 18, und ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer erprobt ist, wurde und so weiter, damit du reich wirst. Ja, das Wort Gottes ist im Feuer erprobt. Und deshalb, du solltest das Wort Gottes, geprüfte Wort Gottes, ist schon millionenfach geprüft, auseinandergerissen, durchdiskutiert, was auch immer ist. Und ich rate dir, dass du weiße Kleider kaufst, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein komme. Und kaufe Augensalbe, damit du was siehst. Ja, damit du Durchblick hast. Der Geist der Armut, darüber spreche ich heute. Du sollst Durchblick haben. Siehst du, was dir alles so vorgespielt wird? Der Teufel spielt uns vor den Augen was vor. Wir sollen den Geist der Armut erkennen und widerstehen. Gott will nicht, dass du arm bist, sondern dass du keinen Mangel hast. Im Psalm 23 lesen wir, und mir wird nichts mangeln. Vertraue dem Herrn. Rede in der Sprache des Heiligen Geistes, denke in der Denkweise Gottes, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich zum frischen Wasser, auf der grünen Wiese lässt er mich lagern. Der Geist der Armut ist ein eifersüchtiger Geist, nicht von Gott geboren, er gönnt uns nichts. Der Teufel gönnt dir nichts. Der gönnt dir keinen Mann, keine Frau, keine Kinder, keine Arbeit, kein Einkommen, der gönnt dir gar nichts. Und deshalb bekämpft er uns gerade auf diesen Gebieten, finanziell, emotionell. Er gönnt dir keine Freude. Er gönnt dir kein Leben, er gönnt dir keinen Erfolg, er missgönnt den Menschen alles. Ja, er gönnt uns nichts, weil er selber nichts hat, hat alles verloren. Der Teufel will nicht, dass du in Fülle und im Wohlstand lebst, das ist ihm zuwider. Ja. Er will, dass du immer bettelst und von den Menschen abhängig bist, vom Staat abhängig bist, von wem auch immer. Ja, Armut hasst Überfluss, Armut hasst Wohlstand. Das ist der Teufel. Der hasst den Segen Gottes. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du dankbar bist für dies und jenes und immer Danke sagst. Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke für diesen Tag. Danke für den Abend. Danke für das Leben. Ich will dich immer kurz halten, dass du immer so am Tropf hängst, gerade am Tropf, gerade, dass du da durchkommst. Der Geist der Armut ist ein dämonischer Geist, ein anklagender Geist. Der klagt dich ständig an. Du hast es nicht verdient. Dir steht es gar nicht zu. Gott hat den Menschen im Paradies hineingestellt, einen Garten gepflanzt, von vier Flüssen umgeben, damit nichts anderes eindringt. Ja, Gott hat den Menschen nicht in die Wüste geschickt. Ja, wir sind für den Himmel geschaffen und nicht für die Hölle. Lass sie da den Quatsch dir nicht erzählen. Die Ungläubigen kommen in die Hölle. Nein, kein Ungläubiger, kein Mensch wird in der Hölle sein, nur der Teufel und seine Engel. Pass auf, was da passiert, das wirst du sehen, wenn du mal drüben bist. Jesus zu dem Schächer am Kreuz sogar gesagt, damit Jesus gekreuzigt wurde, aus welchem Grund auch immer. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, nicht morgen, nächstes Jahr oder nach 2000 Jahren oder bei der Entrückung. Vergiss den ganzen Käse, vergiss es. Wir sind für den Himmel geschaffen. Weißt du, es ist genauso wie für diese DDR-Leute, da, als die Wende kam, hat man ihnen versprochen, blühende Landschaften. Ja, und die fingen an zu träumen, wo sind die blühenden Landschaften? Ja, da kam die Treuhand aus einem Nagel gerissen und die besten Filetstücke, ja, für sich selbst besorgt. Blühende Landschaften. Und der Teufel verspricht uns auch blühende Landschaften, wo auch immer. Und dann kommt und kassiert uns von hinten, ja. So wie bei den Leuten in der DDR. Glaubt noch den Lügen. Glaubt nicht der Regierung. Glaubt nicht der Obrigkeit. Glaubt nicht Pfaffen. Oder glaubt auch niemand anders, ja. Blühende Landschaften. Uns ist der Himmel versprochen. Und nicht die Hölle. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Praise Gott. Dann sind die blühenden Landschaften ausgeblüht. Bei Jesus muss niemand verzweifeln. Und durch ihn hat die Hölle das Totenreich ausgedient. Du musst dich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Löwe aus Juda, Jesus Christus, hat gesiegt und überwunden, dem Tod die Macht genommen. Jesus brachte uns volles Leben, ein erfülltes Leben. Johannes 10, Vers 10. Lies mal nach. Er kam, die Verlorenen zu suchen. Nicht die Gerechten und nicht die Heiligen, nicht die Braven, nicht die Christen. Er kam, die Verlorenen zu suchen. Brüder und Schwestern, wir müssen umdenken. Ja, Gott ist ein liebender Vater. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er kam, die Verlorenen zu suchen, die Sünder zu suchen und sie selig zu machen, sie reich zu machen, sie in den Himmel zu bringen. Er stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt, hat die Hölle gefangen genommen und sieht dann Adam und mit ihm den ganzen Anhang wieder raus. Jesus kam, um zu segnen, um die Welt zu verändern, uns in das Paradies zu bringen. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, lieber Schächer. Mach dir keine Gedanken, auch wenn deine Knochen heute noch gebrochen werden und du mit Gewalt getötet wirst. Auch wenn es den Frommen das nicht passt, wir allein wollen nicht in den Himmel sein. Ich will, dass noch viele Verlorene in den Himmel kommen. Und deshalb, Jesus ging hinab und predigte. Wer will hier raus? Und weißt du, keiner will in der Hölle beim Teufel bleiben. Er wird sagen, ich. Und er wird rauskommen. Sie wollen alle in den Himmel sein. Jesus hat die Sünde entsündigt. Preis Gott. Ja, wir sind Sünder und wir bleiben Sünder, aber wir sind entsündigte Sünder, abgenabelt von der Sünde, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Im Himmel werden geheiligte Sünder sein, Halleluja. Von Jesus heißt es, dieser nimmt die Sünde an, haben die Pharisäer gesagt, die konnten es gar nicht kapieren. Ja, Jesus hat die Sünde angenommen, denn Ja, den Alki, den Lump, den Ganoven, den Mörder, was weiß ich, die Sünder hatte angenommen. Wir haben gerne das Lied bei den Evangelisationen gesungen, also meine Familie, meine Gruppe, was wir waren in so viele Gemeinden eingeladen, wenn sie Evangelisationen hatten damals, vor 50 Jahren. Jesus nimmt die Sünde an, sagt doch dieses Trostwort allem, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist es, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und das muss den Menschen gesagt werden. Nicht, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr nicht getauft seid, wenn ihr nicht in die Gemeinde geht. Nein, Jesus nimmt die Sünde an, wo sie auch waren. Weiter hieß es in diesem Lied, keiner Gnade sind wir wert, du und auch nicht, keiner Gnade wert sind wir. Doch hat er in seinem Wort endlich dazu auch erklärt. Ja, seht nur, die Gnadenpforte ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünde an. Wenn ein Schaf verloren ist, sucht er als treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, sucht treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und Jesus, als er starb, ich habe noch Leute auch in anderen Stall. Ich habe nicht nur die jüdischen Schäfchen. Ja, ich habe auch noch in der Heidenwelt, habe ich auch noch Menschen, die Heiden, die Götter anbeten und dies machen und jenes machen, die nichts wissen, die vom rechten Weg abgekommen sind. Auch die muss ich noch zu dem vollen Heil bringen. Und da heißt es weiter, kommet alle, kommet her, kommt ihr betrübten Sünder, Jesus ruft euch unter Macht auf Sünden Gotteskinder, glaubt doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünde an, Halleluja. Ich Betrübter komme hier und bekenne meine Sünden, lass meinen Heiland mich bei dir Gnade zur Vergebung finden, dass dies Wort mich trösten kann, Jesus nimmt die Sünde an. Weißt du, das ist was Schönes. Evangelium ist eine gute Nachricht. Ich bin ganz getrosten Mutes. Ob die Sünden bluttot werden, müssen sie Kraft deines Blutes dennoch sich in Schneeweiß kehren, da ich gläubig sprechen kann. Jesus nimmt die Sünde an. Mein Gewissen quält mich nicht. Will ich mich das Gesetz verklagen, der mich frei und lebendig spricht, hat die Schulden abgetragen, dass mich nichts verdammen kann. Jesus nimmt die Sünden an, oder Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an. Mich hat er auch angenommen. Halleluja, Lob und Dank. Und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen kann und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Auch, ja, die nicht erlöst sind, die nicht unser Gebetsbuch haben, die nicht in Sprachen beten und die nicht Halleluja schreien und die nicht mit uns in den Weg gehen, die nimmt Jesus an. Tolles Lied, das haben wir gerne gesungen. Ja, und jetzt pfeifen für die ganze Treuhand. Das waren nur Banditen, ja, die nur die Filetstücke sich ausgesucht haben, sich unter den Nagel gerissen haben. Jesus nimmt die Lumpen an, die armen Bettler, die haben nichts. Ja, der Himmel wird voll sein von diesen haben nichts. Ja, er kam, um den Armen das Evangelium zu predigen, steht ja in seiner Bibel, deshalb hat der Heilige Geist ihn gesalbt. Ja, er war dafür gesalbt, den Armen das Evangelium zu predigen. Die Gesellschaft ist verarmt durch die ganze Regierung, die macht uns nur ärmer. Sei doch ehrlich, auch bei dir selbst. Der Teufel will, dass uns belügen und bestehlen. Er will, dass wir arm bleiben, immer von der Gnade abhängig sein. Ja, kurz gehalten. Und er will, dass wir glauben, dass wir selbst für diese Armut schuld sind. Dass du nichts Besseres verdient. Ja. Er will, dass wir Schuldkomplexe uns einreden. Für das meiste kannst du nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass du in Afrika geboren bist. Du kannst auch nichts dafür, dass du in Amerika geboren bist. Und du kannst nichts dafür, dass du in einem armen Haus geboren bist. Und dass du kannst nichts dafür, wenn du bei einem Reichen geboren bist. Du kannst nichts für das meiste in deinem Leben. Ja. Ist es die Schuld der Gesellschaft, der Regierung, der Politik, der Religion, der Obrigkeit? Und mit denen wird Gott abrechnen. Du kannst nichts dafür, ja, dass du bei den armen Leuten aufwächst, keine richtige Bildung bekommst, nicht einmal den Hauptschulabschluss. Aber du kannst den Teufelskreis durchbrechen, wenn du willst, wenn du willst, wenn du willst, nur wenn du willst. Und das ist nicht so leicht, da musst du hart arbeiten an dir selber. Und nicht an andere, sondern an dir selbst. Arbeite an dir selbst. Das ist die größte Aufgabe, dass wir Menschen haben. Ja. So mancher Tellerwäscher ist in Amerika Millionär geworden, aber du musst nicht nach Amerika auswandern, um reich zu sein. Du kannst aufsteigen. Ja. Zuerst einmal, du darfst niemandem glauben. Glaub an dich selbst. Das ist das Wichtigste. Und werde selbst ein Denkender. Ich lese eine Geschichte oder ich erzähle mal eine Geschichte den Leuten, dass ein Würstchenverkäufer irgendwo auf der 66 in Amerika und das so Träger verkauft warme Würstchen und hier warme Würstchen und verkauft und bietet dann und das Geschäft wächst und wächst und wächst und dann muss er eine Bude aufstellen und sagt, hier gibt es warme Würstchen und gute Brötchen und es wird immer größer. Und er kann sogar seinen Sohn auf die Universität schicken, der studiert Betriebswirtschaft. Und dann kommt der Sohn mal zu Besuch zum Vater und auf das Schild noch vergrößert, hier gibt es gute Würstchen. Und dann sagt er, Papa, du liest keine Zeitung, du hörst kein Radio, du glaubst nur an dich selbst. Ja, wir sind in der Krise, in der Inflation, in der Rezession. Weißt du, wir gehen bergab und dann sagt er, mein Sohn hat studiert, der muss es wissen, dann verkleinert er wieder und ist wieder nur Brötchenverkäufer. Ja. Hör nicht auf die Menschen, auch nicht auf deinen Sohn und deine Tochter. Glaub an dich selber und an Gott und mehr nicht. Ja. Und sei ein guter Verkäufer. Gott gibt uns ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Geist der Armut ist nicht von Gott. Wir haben einen Vater, einen reichen Vater, denk an den verlorenen Sohn. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Ja. Stell dir mal vor, er hätte auf irgendjemanden gehört, dein Vater ist ein armer Mann. Dann wäre er gar nicht nach Hause gekommen. Aber wir haben einen Vater, der uns gut versorgt. Der weiß, was wir brauchen, was uns fehlt. Gott will, dass du ein Leben ohne Sorge lebst. Ja, dass du nicht bettelst und stehlen gehst. Ja, Gott will das. Er will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Das ist Gottes Wille. Die meisten Leute wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Frag Bruder Matthäus, was ist der Wille Gottes? Gottes Wille ist, dass dein Mangel ausgefüllt wird, alles, was du brauchst, dass du alles hast, mehr als genug. Du musst nicht 10 Kleider haben oder, was weiß ich, 20 Paar Schuhe. Ja, dir reicht es ein Paar Schuhe. Und in der Bibel heißt es, wenn ihr das habt, seid zufrieden und dankbar. Fang an zu danken für das bisschen, was du hast. Wir leben in einer korrupten Welt. Da gibt es keine Gerechtigkeit. Da gibt es nur Leid, Tod, Kummer, Weinen und Schmerzen. Ja. Lies Offenbarung 21, was auf uns wartet, was der Wille Gottes ist. Dass Gott uns alle Tränen abwischen wird. Hier plärst du am laufenden Band. Aber Gott wird alle unsere Tränen abwischen. Wir warten darauf, dass kein Leid, kein Tod, kein Kummer, kein Weinen, kein Schmerz mehr gibt. Ja. Wir warten auf diese neue Welt Gottes, wo das Erste vergangen ist, wo wir sagen können, es ist alles neu geworden. Wir warten darauf, dass all das für immer verschwunden ist, wo die Herrschaft Gottes beginnt, das Paradies wieder auf Erden. Ja, wo alles neu beginnt, wo alles wahr wird und vollendet wird, wo alles zum Leben erwacht, wo die Gebeine zueinander kommen und wieder Fleisch wächst und der Odem des Herrn in diese Leibe hineinkommt, wo alle unsere Lieben wieder beieinander sind. Wir warten darauf, wo Gott nur noch das Sagen hat. Ich warte auf diese Welt und diese Welt ist nicht hier auf dieser Erde. Diese Welt ist dort oben, wo Gott das Sagen hat. Auch wenn sie christliche Partei nennen und was weiß ich, Bibelgläubige oder wie auch immer sich nennen. Vergiss es alles. Wir können auf dieser sündigen Welt nicht die Welt Gottes aufbauen. Das verträgt sich nicht. Ja, wir warten darauf, wo der Sieg Jesu gefeiert wird, wo er thront und regiert. Ja. Theologisch ist in dieser Welt nichts okay. Ja. Das Lied, das ich dir vorlesen würde, was wir auch gerne in der Gemeinde gesungen haben, ist theologisch nicht einwandfrei. Ja, das muss ein bisschen umgeschrieben werden, nach meiner Erkenntnis heute. Es hat die Braut so lange schon, o Herr, auf dein Erscheinen. Wann wirst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen? Durch deine Nähe Seligkeit, wann bringst du die Erquickungszeit? Oh, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Wir gehen zu Jesus, nicht, dass Jesus zu uns kommt. Vergiss es, Jesus kommt nicht zu uns. Er kommt erst zum Siegen hier auf dieser Welt, um Satan mit der Peitsche zu vertreiben. Ja, dazu kommt Jesus, aber nicht, um hier dass alles verändert wird. Zwar bist du schon zu jeder Stund in jeder jünger Mitte, sprichst Frieden uns aus deinem Mund, erhörest Lob und Bitte, doch heilen ganz genügt es uns nicht. Genau, genau. Wir möchten schauen dein Angesicht. Oh, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Nein, ich muss zu Jesus gehen. Und zwar je schneller, umso besser. Verstehst mich nicht. Lass es bleiben. Schluckt es einfach und wir gehen zu Jesus. Ja, wir gehen zu Jesus. Es schmerzt uns sehr, der Feinde Spott, die deinen Namen schmähen und dich, du wundervoller Gott, nicht lieben, doch verstehen. Komm, zeig den Völkern weit und breit, zeig dem Teufel weit und breit, dein Reich und deine Herrlichkeit ist da. Ja, komm, bald, Herr Jesus, dem Teufel zu verjagen, auszutreiben. In dieser Welt hat er nichts zu suchen, diese Welt ist Gottes Welt. Und dann, ja, dieses Lied ist voller Widersprüche gegen meine biblische Theologie. Oh, lass und wachsen spät und früh, lass unsere Lampen brennen, dein heiliges Öl uns mangle nie. Lass nichts von dir uns trennen, damit, ja, wenn einst der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, es widerhallt. Oh, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Ja, ja, du machst große Augen, freust dich auf die Wiederkunft Jesu. Aber wir gehen zu Jesus, Halleluja, wir gehen zu Jesus, alle miteinander. Wir sehnen uns, mit dir zu sein, bei deiner Hochzeitsfreude. O Jesus, sieh, wir harren dein, geschmückt in deinem Kleide. Wir schauen freudig himmelwärts und immer lauter ruft das Herz. O komme bald, Herr Jesus. Ja, wir gehen zu ihm. Fange an, im Einklang mit der Schöpfung zu leben, im Einklang mit der Umwelt, mit der Welt Gottes, mit seinen Gesetzen. Wir sind alle sterblich geworden durch Adam. Ja, und unterordne dich dem Gesetz der Natur. Wir gehen dir entgegen, Jesus. Ja, und wir winken jetzt schon mit unserer Palme in der Hand. Fange an, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, vorsichtig zu sein, anzupassen, nicht leichtsinnig zu sein. Ja, gib dein Leben Gott hin. Versuch dein Leben zu ändern, so gut du kannst. Glaub nicht auf diese blühenden Landschaften, was die dummen Leute erzählen. Ja, wie die Landschaft wird blühen. Wo ist das jetzt in der Ex-DDR? Diese blühenden Landschaften, das siehst du gar nichts. Ja, ist noch viel grün, aber blühen tut noch nichts. Ja, fang an, im Willen Gottes zu leben, dankbar zu sein für alles, in Gott zu ruhen, Gott zu vertrauen. Unser Heiland hat gesagt, in Matthäus Kapitel 6, Vers 25, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sorgt nicht, mach dir keine Gedanken, zerbrich nicht deinen Kopf. Fange an, ein sorgenfreies Leben zu leben. Danke für alles, auch für das, was du noch nicht hast. Ja, fang an zu danken für die Herrlichkeit, die auf dich wartet. Ja, du hast es nicht, weil du es nicht brauchst und auf dieser Welt damit nichts anfangen kannst. Ja, danke Gott, worauf du verzichten kannst, was du loslassen kannst. Die Gotteserkenntnis ist, dass du dieses Gottesbewusstsein hast. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ich lebe ein gelassenes Leben. Vergegenwärtige dein Leben. Ich bin in einem Wurststand, so ein Dönerladen, und dann hat in dem Wohnwagen hat der Verkäufer verschiedene Schnapssorten hingelegt, und da war eine Schnapssorte Sorgenbrecher. Sorgenbrecher, ja. Ja, das ist nur Schnaps gewesen, Sorgenbrecher. Aber das bricht nicht die Sorgen. Nur der Heilige Geist kann dir deine Sorgen brechen, die Salbung Gottes in deinem Leben. Du musst nur das Leben leben, das Gott dich leben lässt. Ja, fang an zu sagen, du musst nicht da diese Pulle darunter schlucken, was der verkauft dafür 4-5 Euro. Sorgenbrecher. Der Heilige Geist ist der beste Sorgenbrecher in deinem Leben, der Tröster, der dir beisteht. Viele machen sich unnötige Gedanken zu dem Leben. Sei das, was Gott will, dass du bist. Sag öfters, und das ist ein Gebet, das ich immer wieder spreche, dein Wille geschehe. Manchmal bete ich zu wenig, dieses Gebet. Aber dieses Gebet ist ein Schlüsselgebet. Dein Wille geschehe. Dann sparst du sehr viel Mühe, sehr viel Stress, sehr viel Ärger. Ja, du lebst in der Gnade, nicht nach dem Gesetz. Wir gehen den Weg Gottes. Dein Wille geschehe. Kinder Gottes sollen sich keine Sorgen brechen. Trinken, die sollen voll vom Heiligen Geist sein, ja, und im Willen Gottes ruhen, sich keine Sorgen machen, und mach dir keine Sorgen um deine Erlösung. Komme ich durch, komme ich nicht durch? Ja, wie oft? Ja, vergiss die ganzen Kratzer, vergiss alles, was in deinem Leben passiert. Du kommst schon ganz schön durch. Da ist schon alles vorgesorgt durch Jesus Christus in dieser Welt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er vertritt uns bei dem Vater. Er nimmt die Sünde an. Er sucht die Verlorenen. Stell dir mal vor, er sucht die Verlorenen. Ja. Und das ergibt das Heil uns umsonst, kostenlos. Ja, das ist alles vollbracht. Wir sollen sorgenfrei leben, was die Erlösung anbetrifft. Ich muss mich um diese Welt kümmern, was ich morgen koche. Oder was ziehe ich heute an? Oder wie geht's weiter mit mir? Ja, am Kreuz ist unsere Schuld schon bezahlt. Die Forderung Gottes ist erfüllt. Durch Jesus ist unser Leben reich gemacht. Da musst du nicht mehr in der Armut leben. In ihm haben wir alles. Und er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zum Frieden, zur Freude. Ach, was weiß ich, zur Weisheit. Auch zur Dummheit. Zu allem. In aller Liebe. Und er füllt unseren Mangel aus mit seinem Reichtum. Wir haben keinen Mangel mehr, keine Defizite mehr, uns fehlt nichts. Alles, was ich brauche, wenn ich drüben ankomme, wird alles für mich schon bereit sein. Und selbst wenn es noch keine Wohnung dort gibt, er bereitet mir eine Wohnung schon inzwischen durch. Ja, wir werden alles haben. Verlass dich auf Jesus. Du gehst in ein volles Haus hinein. Ja, alles ist da. Der Teufel will, dass wir uns immer wieder arm vorkommen. Ach, guck mal. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich brauche keine Taschen, keinen Rucksack. Ich brauche gar nichts. Kein Koffer. Ja, ich steig einfach, lass mich beerdigen. Und während ich hier unten beerdigt werde, geht meine Seele in den Himmel. Ja, das, was hier, was Gott uns versprochen hat, ich gehe in den Himmel. Wenn ich hier die Augen zumache und sobald du und ich wir die Augen nicht zumachen, gehen wir zu Jesus. Ja. Von Fritz Woike haben früher auch, weil früher haben so herrliche Evangeliumslieder gesungen aus dem Reichsliederbuch. Ja, du hast mein Leben so reich gemacht, hat Fritz Woike geschrieben, den heißen Sehnen erfüllt gebracht, all meine Sünden deckst du zu, an deinem Herzen fand ich Ruhe. Ja, du gabst mir Frieden so tief und reich und das Lied ist von 1920. Ja, und eine Freude dem Strome gleich. Bist drum mein Psalm und mein Jubelgesang, das schönste Ton und der liebste Klang. Du bist im Kampf in mir Burg und Hort, im wilden Sturm der Ruheort. Du bist mein Retter in jeder Not, du bist mein Leben und du kommst mir sogar im Tod entgegen. Ja, der Herr kommt dir entgegen. Du bist mein Führer an der Hand und ich gehe durch das Erdenland. Du bist mein Alles, du bist mein Leben und mein Licht. Herr Jesus, ich danke dir. Ja, und als ich das Lied so wieder durchgearbeitet, durchgelesen habe, dann habe ich einfach gedacht, hier, was der Woike gesagt hat, Herr Jesus Christus, lass dich nicht. Ja, und immer wieder mit diesem Gebet und mit diesem Glauben möchte ich einfach schließen. Herr, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Wenn du jetzt nach Hause gehst, sag immer wieder dir vor, ich lass dich nicht. Halleluja. Lieber Heiland, segne die Menschen, die diese Predigt gehört haben. Wir haben nicht den Geist der Armut bekommen, sondern den Geist der Kraft und des Lebens. Und ich kann sagen, lieber Heiland, ich lass dich nicht. Halleluja. Amen.